Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Einmal mehr eine Premiere in mehrfacher Hinsicht in Ausgabe 172. Ich freue mich auf Sarah Jahed.
Hi.
Jasmin Brugowski.
Hallo.
Und Nadine Opitz.
Hallo.
Drei Frauen in einer Runde, gibt schon öfter nachzuhören. Befreundet, zusammenschreibend, gemeinsam schreibend, auch mal vier wie in Ausgabe 137. Aber bei Sprenger spricht erstmal eine komplette Firma, genauer gesagt eine GbR.
Hallo, mein Name ist Ingo Bott. Ich bin Rechtsanwalt und Krimi-Autor und darf ganz doll zusammenfassen, was ich hinter dem Kürzel GbR verbirgt. Gemeint ist damit eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Gründung ist denkbar unkompliziert. Es ist zum Beispiel sogar möglich, das nur mündlich zu machen. Die Gesellschaftsform bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich. Eine Besonderheit ist beispielsweise die gesamtschuldnerische Haftung. Anders als bei einer GmbH haften die Gesellschafter bei der GbR mit ihrem Privatvermögen. Die GbR ist damit, wie jede Gesellschaft, ein Konstrukt mit Vor- und Nachteilen. Und ich bin gespannt, was deine Gäste, Christian, dazu gebracht hat, sich genau dafür zu entscheiden.
Hier spricht die Sarah Jahed. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen des Rising Writers Club bzw. der Rising Writers GbR zusammen mit Nadine Opitz. Wie schon gesagt wurde, bringt die GbR einige Vorteile mit sich und Nachteile. Wir haben uns damals bei der Gründung überlegt oder gedacht, wir schreiben ja Geschichten zum Unterhalten und wir haben damit angefangen, Geschichten auch mehr oder minder für uns zu schreiben und haben sozusagen eine Art Verlag zum Selbstverlag dadurch gründen wollen. Und da die, Herausforderungen, eine GmbH zu gründen oder auch die Vorversion einer UG doch deutlich höher sind und mit höheren, Papierkram, siehe BWA, Steuererklärung und allem versehen sind, haben wir uns gedacht, keep it simple. Wir fangen jetzt erstmal an durchzustarten und dafür haben wir uns für die GbR entschieden. Einfach auch, wie gesagt, unter dem Aspekt, der für einige halt dann vielleicht ein Nachteil sein mag, dass man natürlich dann auch mit seinem Privatvermögen haftet, ist es bei uns nicht weiter schlimm, in Anführungszeichen, da wir nur mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben selbst unsere eigenen Geschichten, die wir veröffentlichen und momentan sind noch keine anderen Autoren mit dabei und dementsprechend ist eigentlich das Risiko für uns nicht gegeben und war dementsprechend auch kein Ausschlusskriterium dafür, dass wir eine GbR gründen.
Das war jetzt die Geschäftsführerin persönlich. Stecken die anderen da auch so tief drin im Behördenjuristendeutsch?
Die Sarah, jetzt spricht die Nadine hier, die zweite Geschäftsführende. Sarah ist da tatsächlich unser Brain und wir haben jeder im Rising Writers Club so unsere eigenen Aufgabenbereiche, wo drin wir gefestigt sind und auch auf eine gewisse Art und Weise spezialisiert sind. Und Sarah hat da den Durchblick und wir haben das gemeinsam abgesprochen und haben uns auch gemeinsam für die GbR entschieden. Und ziehen das auch weiterhin gemeinsam durch. Solange wir, wie Sarah sagte, solange wir keine fremden Autoren im Verlag verlegen und mit denen dann auch kein externes Risiko eingehen, dürfte dann erstmal reichen. Und man kann ja auch immer noch umfirmieren, wenn es dann irgendwann mal weiter werden sollte oder ein weiterer Kreis mit eingeschlossen wird in unsere Arbeit und wir dann auch den ihr Risiko übernehmen müssten.
Richtig. Und davon mal abgesehen haben wir uns nichtsdestotrotz auch rechtlich nochmal abgesichert und das Ganze wurde auch von einem Rechtsanwalt geprüft. Wir sind jetzt nicht so weit gegangen, dass wir das nur mündlich überliefert haben oder auf eine Servierte. Also wir haben auch einen richtigen Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, der wie gesagt auch vorher geprüft worden ist und dementsprechend haben wir das Ganze dann auch juristisch mit Rückenwind gestartet.
Ja, vielleicht dazu auch nochmal Jasmin hier. genau, also wie Nadine schon gesagt hat, Sarah hat sich sehr intensiv damit beschäftigt Und wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage und ja, haben uns da im Prinzip bei unserem letzten Schreibcamp tief in die Augen geguckt, haben gesagt, wir vertrauen uns so weit, dass wir diese Gesellschaftsform wählen können, solange wir unter uns sind. Wie Nadine aber auch schon gesagt hat, perspektivisch kann man das Ganze natürlich dann aber ausbauen, sobald man dazu übergeht, vielleicht auch mal andere Autorinnen und Autoren zu verlegen. Das ist ja nicht ausgeschlossen in Zukunft. Aber solange es um unsere Schreibprojekte jetzt geht, sind wir mit dieser Gesellschaftsform total fein.
Den ihr eben gehört habt, das war Dr. Ingo Bott, der schreibt die Pirlo-Krimis. Die Thriller aus Düsseldorf war auch schon bei Sprenger spricht. Aber warum braucht ihr dieses Sicherheitsnetz, sagt der Nichtjurist oder fragt der Nichtjurist.
Welches Sicherheitsnetz meinst du jetzt genau, dass wir das einmal durchchecken lassen haben?
Nee, warum braucht ihr überhaupt so eine GbR? Warum könnt ihr nicht einfach so eine Best Friend Company sein?
Ist es ja theoretisch, nur unser Grundgedanke liegt ja also andersherum. Wir wollten auch ein Fundament für zukünftige Projekte gleich mit aufbauen und einfach um das unter einem Dach zu haben, damit nicht Herausgeber Sarah Jahed oder Nadine ist oder eine Jasmin ist, sondern dass wir das alle auch gemeinsam als gleichberechtigte Partner machen, haben wir uns halt dafür entschieden, weil wir das auch schöner fanden. Wir haben uns ja als Schreibkollektiv zusammengeschlossen als Rising Writers Club und wollten auch unser Debüt gemeinsam veröffentlichen als Rising Writers Club und nicht als Einzelperson jeweils.
Ja, du hast ja auch manchmal, du weißt ja, es gibt ja dieses tolle Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und da haben wir halt überhaupt gar keine Lust drauf. Also, dass da irgendwo Clinch aufkommt, weil sich irgendjemand vernachlässigt oder benachteiligt fühlt, ja. Und so ist das einfach alles geregelt und hat halt einfach so seinen Weg, der gegangen werden muss. Und jeder hat sich so zu seinem Teil eben auch einzubringen, ja, ob das jetzt inhaltlich ist oder von den Aufgaben her oder von der Verantwortung her. Es hat einfach ein festes Korsett, nach dem sich so jeder richten kann und auch sollte. Und halt eben nicht so dieses, ah ja, mache ich das jetzt heute oder mache ich das morgen oder na ja, ist doch nur ein Hobby oder ach ja, weißt du, so dieses Larifari, da hat eigentlich keiner wirklich Lust drauf. Das führt nachher nur zu Streit, ist auch doof.
Sehe ich auch so. Also von daher, für uns war es auch irgendwie klar, dass wir es, also zumindest für mich, dass wir es auch richtig machen wollen. Wie du sagst, dass auch einfach eine Struktur vorgegeben ist und ja, wir auch alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ja, und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, die Außendarstellung ist eine andere. Also das Thema Self-Publishing hat ja einfach immer noch ein, obwohl es sich schon verbessert hat, finde ich jetzt. Aber es hat immer noch irgendwie ein Stigmata, ja, so nach dem Motto, es ist nicht ernst zu nehmen und es ist, die Qualität ist vielleicht nicht gut, ist das Buch überhaupt lektoriert, ist es korrigiert? Und wenn man nach außen hin als Verlag auftritt, hat man da einfach sofort ein anderes Standing. Und natürlich muss man diese Qualität trotzdem liefern, also dann erst recht. Aber damit wollten wir uns halt auch dementsprechend aufstellen.
Ja, und du hast halt auch eine Dachmarke, ne? Also wir haben ja auch über Instagram unseren The Rising Writers Club, der ja zuerst da war. Und das war ja schon eine gemeinsame Marke, die wir uns da aufgebaut haben. Und gerade auch im Bereich Marketing, wenn du da einen Stempel drauf hast, der immer so ein gewisses gleiches Bild darstellt oder ein gleiches Genre oder etwas, was die Zielgruppe eben identifizieren kann, später mit einem gewissen Learning, dann hast du halt einfach eine Dachmarke auch drüber. Und das ist halt toll, ne? Wir machen dann nicht nur unsere Anthologie, sondern auch die jeweilig einzelnen Projekte von Sarah, Jasmin und mir. Das hat halt einfach alles dann ein Dach, das ist schon toll.
Waren schon ein paar Self-Publisher da, unter anderem auch das Ehepaar B.C. Schiller. Da ist es ja dann noch einfacher. Gibt es von euch damit dann die klare Empfehlung, weil die wollen wir ja hiermit auch ansprechen, an junge Autoren und Autorinnen, die sich zusammentun, insbesondere dann als Self-Publisher, geht genau diesen Weg, wie wir ihn gehen?
Also sobald der Qualitätsanspruch da ist, etwas zu produzieren, was auch wirklich vergleichbar ist mit einem Produkt eines Verlags, dann ja. Ich bin aber auch der Meinung, das kann man eventuell auch, wenn man vielleicht nicht unbedingt in so einem Kollektiv unterwegs ist, als Self-Publisher alleine leisten. Dann ist halt die Frage, ob man wirklich den Weg der Verlagsgründung gehen muss. Das weiß ich nicht. Aber unsere Botschaft da an der Stelle ist auf jeden Fall, ja, etwas dazu beizutragen, dass dieses Thema Self-Publishing einen besseren Ruf bekommt. Also das ist tatsächlich auch ein ganz großes persönliches Interesse von mir. Also ich bin hauptberuflich, ich bin Texterin und auch Lektorin. Geht jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt hier auf Akquise fangen bin. Also ich habe einen vollen Schreibtisch, aber ich habe durchaus auch schon Autoren, Autorinnen kennengelernt, die gesagt haben, naja, ach, so ein Lektorat ist mir eigentlich viel zu teuer. Ich investiere das lieber ins Cover. Das ist ja das Erste, was auffällt und das ist das Wichtigste. Ja, ein Cover ist auch wichtig, aber ein qualitativ guter Text ist meines Erachtens noch wichtiger. Und das sind immer so Aussagen, da blutet mir mein Lektorenherz, weil ich einfach auch weiß, ich lasse meine Texte auch lektorieren. Dass man für viele Dinge einfach so betriebsblind ist, dass man nicht sagen kann, ich habe das 10.000 Mal überarbeitet und gelesen und das ist jetzt reif für den Buchmarkt. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen von der Frage, aber das war jetzt mir wichtig an der Stelle.
Es ist ja schon richtig und wichtig, was du sagst. Das geht jetzt natürlich für das Werk. Aber wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, glaube ich, dass wir einfach einen großen Vorteil daraus gezogen haben, dass jeder andere Stärken hat. Und ich muss sagen, ich mit euch quasi das große Glück hatte, dass wir uns so gut ergänzen, dass da wirklich auch was Tolles bei rausgekommen ist. Ich würde jeden dazu ermutigen, sich jemanden zu suchen, der einen motiviert, der mit dabei ist, diese Leidenschaft fürs Schreiben hat und das Ganze weitertragen will. Ich schließe mich aber auch Jasmin an. Das kann man auch alleine schaffen. Allerdings muss man dann bestimmte Sachen wahrscheinlich outsourcen, damit man ein ähnliches Ergebnis wie bei einem Verlag hat. Also wenn wir nochmal zu der Aufteilung gehen, ist es zum Beispiel so, dass Nadine unsere Kreative und im Grafikbereich, Buchsatz etc. pp. Fachfrau ist. Hätte ich das gemacht oder andersrum, ich hätte es wahrscheinlich nicht alleine geschafft oder hätte ich das alleine machen müssen, hätte es mich Monate gekostet, mir dieses Wissen anzueignen. Genauso andersherum Jasmin, die hat ein Verständnis für Texte und Dialoge, das kriegt man nirgendwo anders. Und deswegen finde ich, ergänzen wir uns super und ich bin froh, dass ich die Mädels gefunden habe und wir dadurch so ein tolles Buch oder eine tolle Anthologie und tolle Projekte zusammen verwirklichen konnten.
Ja, und das kann ich auch gleich mal an Sarah zurückgeben, weil also Sarah ist unser Adlerauge. Das heißt, in der finalen Korrektur, also sie hat, wir haben Fotos gemacht von unseren Büchern mit den ganzen Fähnchen da drin. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, in dem Moment, wo man sich sagt, das Buch ist jetzt fertig und dann kommt eine Sarah daher und sagt, nee, ich habe hier noch ganz viele Fehlerchen gefunden. Und das ist natürlich dann auch nochmal super, wenn man einfach in so einem Dreiklang so lange daran arbeitet, bis das Buch nahezu perfekt ist. Also das ist wirklich toll. Also es war anstrengend, aber es ist einfach auch ein toller Prozess. Und wie Sarah schon sagt, da ergänzen wir drei uns einfach in jeder Hinsicht.
Ja, einmal das. Also das ist... Klar, ich die dann den Buchsatz macht, ich verdrehe dann die Augen, wenn die Sarah kommt. Ich habe da noch was vergessen, ich habe da noch was gesehen. So, oh, nochmal, alter Scheiße, oder ich kann es nicht mehr sehen. Aber wie beide schon sagen, es ist halt einfach so der Weg zu einer gewissen Professionalisierung. Und das ist ja auch etwas, was sich auch immer mehr so in der Self-Publisher-Bubble auch abzeichnet, dass da immer mehr auch das Gefühl halt eben für diese Art der Professionalisierung entsteht. Dass viele eben nach Hilfe auch suchen. Und es gibt ja viele Foren auch auf Facebook und Instagram und Co., wo sich die Leute zusammenfinden und dann wird von Formulierungen von Sätzen bis hin zu, hey, mein Lektor war nicht so super, habt ihr jemanden, könnt ihr mir das empfehlen? Oder hey, guckt euch mal das Cover an, was sagt ihr denn dazu? Es wird viel in der Bubble Ratschlag gegeben und ich finde diese Entwicklung super und ich finde es sehr schade, dass es leider immer noch viele Buchhandlungen auch gibt, die sich dagegen sträuben, sich halt mit Self-Publishern auseinanderzusetzen oder die auch in ihrem Laden auszustellen. Ich meine, klar hast du immer so ein bisschen das Risiko auch von dem Thema Print on Demand, dass das halt immer etwas länger dauert, als wenn du jetzt Bücher 100 Stück zu Hause liegen hast und die direkt verschicken kannst. Aber ich denke, dass da einiges noch aufeinander zugehen wird so in den nächsten Jahren. Also es bleibt zumindest spannend.
Wir hatten das Thema schon öfter, also hört auch gerne mal die Ausgabe 161. Boris Pfeiffer hat einen eigenen Verlag gegründet. Elisa Eckertsberg hat auch einen eigenen Verlag gegründet. Sie hat gesagt, eigentlich bin ich ja Self-Publisherin, aber ich habe dann mal eben meinen eigenen Verlag gegründet. Wenn du das jetzt sagst mit den Buchhandlungen, im Grunde genommen müssten die doch sogar zuschlagen, weil die haben doch Lagerkosten gespart.
Theoretisch, also
müssten
ja.
Eher noch auf Self-Publisher zugehen können und sagen, Mensch, guck mal, ich kann jetzt auf einem Quadratmeter, kann ich dann ja, keine Ahnung, 500 Bücher ausstellen.
Das Problem ist, dass die Schnittstelle zwischen den Buchhandlungen und eventuell der Lieferplattform, dass es da oft eine Zeitverzögerung gibt, weil ich meine, jeder von uns kennt das, er geht in einen Buchladen, da ist vielleicht ein Buch nicht verfügbar und dann sagt der Buchhändler, ich bestell das, du kannst das heute Abend abholen oder morgen. Und das ist halt so ein Punkt, das funktioniert mit den Plattformen, die es heutzutage gibt, nicht unbedingt.
Richtig.
Für Self-Publisher.
Genau, du hast da dann leider eine Lieferzeit von 5 bis 15 Arbeitstage und das ist schon einiges. Und häufig möchte man ja in die Buchhandlung gehen, sagen, heute ist Donnerstag, ich bin am Samstag auf den Geburtstag eingeladen, das Buch wäre schon cool, wäre das morgen da? Und dann funktioniert das nicht. Und das frustriert Käufer und das frustriert auch den stationären Buchhandel. Und die Buchhändler, die kleinen, sag ich mal, haben ja auch häufig gar keinen Lagerplatz, den sie bezahlen. Sie haben ja häufig ihren kleinen Laden, in dem sie ausstellen und bestellen dann halt eben bei den Buchgroßhändlern die Bücher, die dann am nächsten Tag geliefert werden. Und das kann so nicht geleistet werden, momentan noch nicht. Schauen wir mal.
Und auch aus wirtschaftlicher Sicht muss der Buchhandel schauen, wie viel Marge übrig bleibt. Also auch dort ist das, wenn die bestellen, glaube ich, dass die natürlich andere Preise bei Print on Demand haben, als wie bei einem Verlag, der in einer großen Auflage Bücher druckt.
Hilft es denn? Also der Querverweis dann gleichzeitig nochmal auf die Ausgabe 126, wo eben die Schillers da waren. Hilft es denn, wenn Self-Publisher dann in den Bestsellerlisten landen, wie die beiden Österreicher?
Also ich denke, für den Ruf der Self-Publisher definitiv. Wie Jasmin gesagt hat, es ist ja jetzt schon besser geworden, in Anführungszeichen. Und die Stigmatisierung, dass Self-Publishing gleich schlecht ist, ist ja jetzt in der Zwischenzeit schon aufgehoben. Und gerade Bestseller-Autoren, die es auf eigene Faust geschafft haben, bringen natürlich frischen Wind rein und motivieren auch andere Autoren, es zu versuchen. Und ich bin der Meinung, dass dort ganz große Geschichten bei rauskommen können und auch schon kamen und dass der Trend dahin gehen wird. Und sowas ist natürlich super. Ich meine, welcher Autor wünscht sich nicht, einen Bestseller zu schreiben, unabhängig ob mit einem Verlagsvertrag oder ohne?
Ja, und selbst wenn du auf der Bestsellerliste landest als Self-Publisher, kommt immer drauf an, über welche Wege du gehst. Ne? Wenn du auf der Bestsellerliste gelandet bist, dann hast du ja einen gewissen Absatz an Büchern, mit dem du auch rechnen kannst. Und dann kannst du dir auch 500 Stück in der Druckerei deines Vertrauens drucken lassen und kannst die zu Hause bei dir im Keller lagern und kannst die dann wiederum an den Zwischenbuchhandel verkaufen, der das dann wiederum an den Buchhandel verkauft. Aber dann musst du deine eigenen Verträge mit dem Zwischenbuchhandel zum Beispiel aushandeln und gewisse Preise. Also du musst die Wege, die eigentlich ein Verlag geht, selber gehen, wenn du nicht über einen Distributor gehst, wie zum Beispiel Books on Demand oder ePubli oder was haben wir da noch? Tradition zum Beispiel, ja. Das sind ja alles so diese Dienstleister, die dir ja eigentlich die Arbeit, die ein Verlag macht, abnehmen. Und die haben ihre Verträge auch mit dem Zwischenbuchhandel, der dann deine Bücher wiederum in den Buchhandel pushen kann und so weiter und so fort. Das musst du dann im Prinzip nicht machen, aber du hast dann da eben diese zeitverzögerte Buchbestellung, was die Buchhändler nicht so mögen. Und ansonsten, wenn du nicht über diese Leute gehst, dann musst du die Verträge selber machen, musst dir selber Bücher auf Lager legen und musst eigenständig den Buchhandel beliefern. Und das kannst du natürlich machen, aber das bedeutet halt auch, dass du eben für diese 500 Bücher oder 100 Bücher, lass es nur 100 Bücher sein, dann vielleicht mit 500 oder 600 Euro in Vorkasse treten musst. Und das musst du halt auch erstmal haben, wenn du zuvor einfach schon 1500 Euro an Lektorat, Buchsatz, Cover oder sonst irgendwas ausgegeben hast. Ne? Das ist halt immer so eine finanzielle Frage auch.
Und es ist nicht nur eine finanzielle Frage. Also wenn ich da jetzt mal so überlege, die meisten Autoren, ob jetzt Self-Publisher oder Verlagsautoren, möchten ja eigentlich nur eins, sie möchten schreiben. Und also ich kenne das auch, wenn ich jetzt, ich habe schon einige Self-Publisher lektoriert und wenn wir dann so bei der Hälfte des Buches waren, also ich habe immer zwischendurch auch Feedback-Calls mit denen und ich sage, Mensch, wie sieht's denn bei dir jetzt mit dem Marketing aus? Bist du eigentlich schon mal damit hinaus in die Welt gegangen, dass jetzt bald dein Buch rauskommt? Dann ja, wird meistens, also manche finden das toll, aber meistens wird das Gesicht dann lang und man merkt relativ schnell, ja, da ist nicht so die Motivation dahinter. Vielleicht auch manchmal die Scheu, sich nach außen hin dann zu zeigen. Für viele ist es ja dann auch das Debüt. Das heißt, man outet sich das allererste Mal vor der großen, weiten Welt als Autor und Autorin. Dann kommen so Fragen auf, bin ich überhaupt berechtigt, mich schon Autor oder Autorin zu nennen? Ja, also das Imposter-Syndrom lässt grüßen. Und ja, dann wirklich diese ganze Marketingmaschinerie anzuschmeißen, die sonst der Verlag übernimmt, das ist eine große Herausforderung. Und das beides zu leisten, einmal die Qualität des Buches und dann nachher das Marketing, das wahrscheinlich noch in den meisten Fällen neben einer Vollzeitberufstätigkeit, das ist schon eine Hausnummer. Und insofern, das ist vielleicht auch nochmal so ein Argument dafür, sich zusammenzutun mit anderen oder ein Argument dafür, dass auch wir drei uns zusammengetan haben, weil ich mir schon teilweise überlegt habe, dass alles, was wir da jetzt bei unserer Erstveröffentlichung geleistet haben, also ich glaube, da wäre ich jetzt persönlich auf der Hälfte der Strecke irgendwo liegen geblieben.
Ja, nicht nur du. Ich vermutlich auch so. Oh mein Gott, nein, ich habe keine Lust mehr. Ich schreibe jetzt nur noch für mich. Tschüss.
Ich will nicht wissen, wie viele tolle Buchprojekte in in Deutschland in irgendwelchen Schreibtischschubladen liegen. Und die bekommt einfach nie jemand zu lesen, weil die Leute sich nicht trauen, damit hinauszugehen oder ihnen genau dieser ganze Prozess zuwider ist oder sie vielleicht 2, 3 Absagen vom Verlag bekommen haben. Auch da soll man sich nicht ins Boxhorn jagen. Das hat oft gar nichts mit der Qualität zu tun, sondern meiner Meinung nach einfach mit der hohen Manuskriptdichte oder vielleicht auch, dass es nicht ins Verlagsprogramm passt. Es hat oft nichts mit dem Buch an sich zu tun. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an diejenigen, die sowas Tolles zu Hause liegen zu haben, da nicht aufzugeben und sich einfach zu trauen.
Und genau das hilft dann bei dem Imposter-Syndrom. Falls ihr euch gerade kurz gefragt habt, was das sein sollte, dann habt ihr das gerade gehört. Also wenn sich Menschen trotz ihres beruflichen Erfolgs unzulänglich fühlen, das wollte ich auch noch loswerden, damit auch keiner irgendwie außen vor bleibt.
Sag mal, gibt es eigentlich, ich habe damals mit sehr offenen Ohren deine Folge 127 gehört und da war ja auch, wie heißt da, Markus Heitz, gell? Mit Die Wertlosen, das konnte ich mir merken, ist der nicht auch ins Self-Publishing gegangen und gibt es da auch bereits von ihm, von seinem Test Ergebnisse?
Im Reich des Drachen, die Auserwählten und die Wertlosen, da hat er ja tatsächlich auch schon erzählt, Aber jetzt Zahlen hat er keine genannt. Also
nee, um Zahlen geht es mir auch eigentlich nicht so direkt, weil es, aber er hat ja einfach so einen eher untypischen Gang gegangen, so vom Verlag ins Self-Publishing rein, um mal zu gucken, was muss ich alles machen, worum dreht sich's, wie sieht da mein Erfolg aus. Und das fand ich schon mutig und das fand ich auch äußerst interessant. Also die Folge ist echt super.
Habt ihr gehört, Sarah, Jasmin, hä?
Ja, ei, ei.
Ich war tatsächlich auch überrascht, dass einer diesen Weg geht. Ne? Also mal wirklich genau andersrum, so von der gesettelten Position eben in die alles oder von der, wo sie den Hintern hinterher tragen oder wo sie alles für dich machen, dann in eine Position, wo du selber alles machen kannst. Hat ja, auch was.
Die Frage ist halt, ich meine, wird ja seine Gründe haben. Also ich habe das tatsächlich auch schon von mehreren Autoren gehört, die vom Verlag ins Self-Publishing gegangen sind. Und man ist natürlich dann weniger beschnitten. Also ich habe ganz oft Autoren, die sich bei beim Verlag bewerben und ich sage dann, ja, aber du musst dir darüber bewusst sein, dein Titel ist da nicht in Stein gemeißelt. Es kann sein, dass dir eine Figur rausgestrichen wird. Es kann sein, dass noch Kapitel umgeändert werden, dass du einen Hund mit dazu schreiben sollst. Also da hört man ja auch immer so die wildesten Geschichten. Und ja, das hat, denke ich, auch seinen Preis für einen Verlag zu schreiben. Und das ist bestimmt toll, aber ich glaube, Self-Publishing ist, wenn man die Qualität nicht außer Acht lässt, also das ist wirklich ganz wichtig, darauf Wert zu legen, natürlich auch eine tolle Freiheit, die man hat.
Ha, und Jasmin hat dann auch schon des Öfteren gehört, weil darüber haben wir tatsächlich auch schon öfter gesprochen, welche Auflagen und wie, wo, wann ein Verlag dann da gerne mal mitmischt.
Ja, das sind so Geschichten, die natürlich auch viel durch das durch die sozialen Medien geistern und viele tauschen sich da aus. Also in der Buchbubble sind nicht nur Self-Publisher, sondern auch Verlagsautoren und jeder gibt sich dort Rat und holt sich auch mal eine Meinung ein und alles hat seine Vor- und Nachteile. Und es ist auch heutzutage ja nicht mehr so, dass der Verlag dir alles vor die Füße legt und sagt, ja, mein lieber Autor, setzen Sie sich an die Schreibmaschine und schreiben Sie einfach nur, wir kümmern uns um alles. Das ist ja leider heute auch nicht mehr so. Und von daher kann man sich überlegen, gehe ich jetzt im Verlag und kümmere mich trotzdem selber um mein Marketing oder nehme ich mein Buchbaby gleich mit und bringe es eigenständig auf die Welt. Ja, von daher ist die Buchbubble an sich wirklich viel wert und ein Tipp auch an jeden, sich da mal umzuhören und dort aktiv Fragen zu stellen und sich ein Bild zu schaffen von allen Seiten.
Gerade im Marketing hat man ja oft den Eindruck, dass nur die ganz Großen gepusht werden und alle anderen müssen gucken, wo sie bleiben.
Ja, ich denke, das hat auch viel mit der Reichweite zu tun, ne? Also das ist etwas, was ich auch schon gehört habe, dass Verlage auch schon danach gucken, welche Reichweite man in den sozialen Medien hat. Das heißt also, letztendlich, wenn man als Autor sagt, ich gehe zum Verlag, weil ich keine Lust aufs Marketing habe, ist das dann in dem Zusammenhang natürlich ein Irrglaube, weil man kommt nicht drum rum. Also man muss sich da irgendetwas aufbauen, um überhaupt eine Chance zu haben.
Ich denke auch, dass das auch was mit dem Budget zu tun hat, wie du schon gesagt hast. Einfach aufgrund der schieren Anzahl an Autoren, die für einen Verlag tätig sind, wird da natürlich auch geschaut, wer ist die Cash Cow. Und dementsprechend wird dort mehr Budget aufgewendet als bei anderen. Also ich bin mir sicher, dass bei einem Fitzek deutlich mehr Werbung gemacht wird, als wie bei einem anderen, unbekannteren Autor, der im gleichen Genre schreibt. Und dementsprechend ist das auch schade, weil ich denke, dass viele Geschichten einfach nicht die Aufmerksamkeit dadurch bekommen, die sie bekommen könnten.
Ja, dadurch geht mit Sicherheit sehr viel unter. Ich bin ja auch jemand, der gerne an die Wühltische geht oder nach kleineren Autoren guckt und halt eben nicht Spiegel-Bestsellerlisten liest, sondern so ein bisschen abseits davon. Man findet immer wieder sehr interessante Sachen.
Ja, dann hau mal raus, wenn wir gerade dabei sind.
Gute Frage. Ich sitze vor meinem Buchregal, da müsste ich mal durchgehen. Also ich fand zum Beispiel damals das Buch Kopernikus-Syndrom total interessant. Und immer wenn jemand fragt, oh, hast du mal einen interessanten Thriller oder ein spannendes Buch, was du empfiehlst, empfehle ich immer das. Und das von dem hat zum Beispiel noch nie jemand gehört. Das wäre so eine Empfehlung. Von dem habe ich auch nie irgendwo damals Werbung gesehen oder sowas. Ist jetzt aber auch schon ein Momentchen her. Ist auch kein Bestseller.
Henry Löwenbruck, 2006, Erstveröffentlichung.
Ja, es ist schon ein bisschen her. Aber ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist auch aus einer interessanten Perspektive geschrieben, also so die Ich-Perspektive. Die liest man ja auch nicht so häufig. Und
was ich ja sehr interessant fand, relativ am Anfang unserer Kennenlernphase hatten wir uns natürlich auch gegenseitig so ein paar Lieblingsbücher vorgeschlagen. Und als ich dann von Robin Jarvis Dancing Jacks erwähnte und Jasmin sagte, oh ja, das ist so ein tolles Buch und kannst du dich an Szene XY erinnern, da war es schon um mich geschehen. Weil ich wirklich gedacht habe, Mensch, also das ist auch ein relativ unbekannter Autor, würde ich mal behaupten, der aber auch im dunklen beziehungsweise Horror-Genre schreibt, an Stephen King angelehnt. Und da plötzlich auf Gleichgesinnte zu treffen, die so unbekannte Bücher auch lieb haben, das fand ich ganz, ganz toll.
Da habe ich mich auch gefreut damals, also weil dieser Dreiteiler, also ich glaube, mich hat selten eine Buchreihe so mitgenommen, auch noch nachhaltig, dass ich wirklich dachte so, oh wow. Und wenn das mal verfilmt werden sollte, dann muss das ja wirklich ab 18 geschaltet werden, weil das einfach auch teilweise grausam ist. Aber er hat es halt wirklich so geschrieben, dass es gerade noch geht. Also es ist wirklich sehr am Limit. Aber es ist ja eigentlich eine Jugendserie, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und das fand ich schon heftig.
Ja, also es ist eigentlich für Jugendliche, aber ich war auch, also es ist wirklich bösartig. Es ist bösartig und wie du sagst, also ich habe das verschlungen und das wirklich, also und wie du sagst, es war nachhaltig. Als ich die letzte Seite geschlossen habe, habe ich nur gedacht so, boah, wow, also unheimlich gut. Und ich glaube auch, dass mich das Werk auch in dem Sinne geprägt hat, in dem Stil, in dem ich schreibe. Weil gerade als Horrorautorin, noch als Frau und in meinem Fall jetzt auch noch als Mutter, werde ich immer mit ganz großen Augen angeschaut. Und da ist auch eine gewisse Scham teilweise mit dabei, wenn man sagt, was man so schreibt. Und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, nein, das geht. Das kann man mal machen und hat mich wirklich.
Ja, und ich glaube einfach, das, was uns auch dann uns alle drei verbindet, ist ja dann auch, Nadine ist ja auch ein ganz großer Stephen King-Fan, bin ich auch. Und was diese Bücher gemein haben, auch mit Dancing Jacks, ist, dass sich dieser Horror so ganz allmählich in den Alltag einschleicht. Also es wird, könnte in der Heldenreise sagen, okay, klar, die gewohnte Welt wird gezeigt, aber dass sich so diese Anzeichen langsam verdichten, dass irgendetwas nicht stimmt und man eigentlich als Leser auch schon genau weiß, das ist jetzt gerade gar kein gutes Zeichen und die Figuren noch relativ unbedarft in ihrer Welt rumhüpfen und man da schon so gefangen ist und mitfiebert, das könnte ich da tatsächlich jetzt mal so als Parallele rausziehen und ich glaube, das gilt für uns alle drei, dass wir solche Geschichten gerne mögen und auch selber sowas schreiben.
Ich habe ganz zu Anfang gesagt, das ist eine Mehrfachpremiere. Erstmals wird über Horror gesprochen, mit drei Horrorfrauen und in Büchern gibt sie ja auch die Triggerwarnung und die kriegt ihr jetzt auch vom zweiten Teil.
Wenn du einen Menschen tötest, bist du nie wieder derselbe. Die Toten kommen dich besuchen, jedes Mal, wenn die Dunkelheit eine Brücke aus dem Jenseits schlägt.
Jetzt war es soweit. Sein Tod würde erfüllt sein von Tergestank und Waffelduft.
Von den Ästen schlängelte sich die dunkle Masse in feinen, posierenden Fäden herab und umschlang langsam den Stamm.
Wow, seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Ja.
Ihr, das ist mir klar, dass die Horrorfrauen noch da sind. Das ist mir schon klar. Aber ich meine jetzt die Hörer und Hörerinnen, ob die alle noch da sind. Was haben wir gerade gehört?
Das war der Trailer für unsere Anthologie, in der wir 17 Horror-Kurzgeschichten veröffentlicht haben. Und das war letztes Jahr. Und der Trailer ist entstanden dank Nadine. Und ja, ich musste gerade, als ich das gehört habe, ein bisschen lachen, weil ich mich daran erinnert habe, wie wir im Prinzip diese Sätze eingesprochen haben. Also jeder von uns hat sich aus einer seiner Geschichten einen Satz herausgesucht, hat den selbst eingesprochen. Wir waren damals auf einem Seminar in Wolfenbüttel in der Bundesakademie. Es war auch ein Schreibseminar, übrigens zu Horrorgeschichten, war super. Und haben uns danach zusammengesetzt und hatten wirklich auch so viele Outtakes. Also es gibt auch einen längeren Trailer, wo wir einige dieser Outtakes mit reingeschnitten haben, weil wir das einfach selber so lustig fanden. Auch auf die Gefahr hin, dass es nicht zum Horrorflair passt. Aber ja, ich musste gerade schon wieder lachen, als ich das gehört habe und mich daran erinnert habe.
Immer dieses, oh Mann, nochmal.
Ja.
Ja, ich oute mich. Die anderen haben das, ich glaube, nach zweimal hingekriegt und ich habe, glaube ich, 20 Mal gebraucht, bis das funktioniert hat. Und da musste ich das im Nachhinein nochmal einsprechen. Also es war ja lustig. Und Jasmin, die ist ja immer sehr motiviert und ehrgeizig mit dabei. Die wird dann auch teilweise schon ein bisschen böse, glaube ich, weil ich dann im Hintergrund selbst so lachen musste, während sie aufgenommen hat. Sarah, psch! Also es war ja es war sehr lustig. Oh Gott, ja. Aber wir haben es geschafft.
Ja, also wir haben ja schon viel geschafft, das haben wir auch geschafft und ich glaube, in solchen Momenten zeigt sich einfach auch schon, wie verbunden wir miteinander sind und wie wir zusammengewachsen sind, weil ja, das sind natürlich auch, wir kennen uns ja jetzt schon, wir kennen uns jetzt schon 4 Jahre, oder? Seit 4 Jahren machen wir das jetzt. 2019. Das ist 2019, ja, Wahnsinn. Und das ist schon so, dass wir da natürlich auch schon viele Erlebnisse und Erinnerungen geschaffen haben in der Zeit. Wir versuchen ja auch immer mindestens 2-mal im Jahr uns zu treffen, obwohl wir ja aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Also Sarah lebt in Hamburg, Nadine in der Nähe von Frankfurt, ich in der Nähe von Düsseldorf. Aber wir sehen ja trotzdem zu, dass wir uns wirklich auch regelmäßig persönlich sehen und entweder zu Schreibseminaren oder wir rufen selber Schreibcamps ins Leben. Das heißt, wir mieten uns irgendwo in eine Wohnung ein übers Wochenende, wo wir uns treffen und dann wird von Freitag bis Sonntag geschrieben, gelacht, Essen bestellt und auch mal das ein oder andere Glas Wein getrunken.
Die 17 düsteren Kurzgeschichten, das heißt, die habt ihr nicht zusammengeschrieben, also gemeinsam?
Nee. Jeder hat seine eigenen Geschichten geschrieben. Da bestehen wir auch so ein bisschen drauf, weil es 3 völlig unterschiedliche Schreibstile sind. Und jeder hat so seine Tonalität. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass diese Tonalitäten halt auch beibehalten werden, weil jeder Autor ist individuell, hat eine eigene Stimme, hat seine eigenen Ideen, hat und das soll auch so bleiben, so dass jeder sich in seinen Geschichten verwirklichen kann. Und wir helfen uns zwar und unterstützen uns und lektorieren uns auch gegenseitig, aber unser oberstes Gebot kommt von Jasmin, die sagte immer, jeder hat seine Tonalität und die darfst du auch als Lektor nicht verändern.
Richtig.
Und da wird auch drauf geachtet.
Ja, und wir hatten ein ganz interessantes Erlebnis, waren ja auf der Buchmesse Berlin. Letztes Jahr Ende September, Anfang Oktober und haben uns da mit 2 anderen Autoren einen Stand geteilt, haben unser Buch präsentiert, auch einige verkauft und da hatten wir eine ganz interessante Frage von einer Kundin, ob denn diese Geschichten zusammenhängen oder aufeinander aufbauen. Das tun sie nicht, also sie stehen unabhängig voneinander, sie sind unterschiedlich lang, behandeln ganz unterschiedliche Themen. Die kürzeste Geschichte ist 2 Seiten lang, die längste ist 40 Seiten lang. Also da ist wirklich alles dabei. Aber natürlich hat uns vielleicht hört sie das ja, also viele Grüße, unbekannterweise, auf die Idee gebracht, da wir natürlich durchaus auch Fortsetzungen planen, die nächste Anthologie da auf weiterzuentwickeln und da vielleicht einen roten Faden zu entwickeln. Aber wie Nadine schon sagt, wirklich unter der Prämisse, dass jede ihren eigenen Schreibstil beibehält. Und da sitzen wir sozusagen gerade dran.
Ja, man könnte ergänzend noch dazu sagen, dass ja Horror auch sehr vielseitig ist. Also es ist ja nicht nur das Monster im Schrank oder das unterm Bett, ne, oder Vampire, sondern es gibt ja sehr viele Facetten des Horrors und das soll unsere Anthologie halt eben auch mitbringen, dass man halt eben nicht nur immer ein und das, also Schema F liest, ne?
Richtig, also auch der Titel Das Dunkle zwischen uns passt auch eigentlich sehr zu den Geschichten, weil es da teilweise, wie Nadine schon sagte, auf unterschiedliche Arten des Horrors hinausläuft. Für den einen ist es in der zwischenmenschlichen Beziehung, für den anderen ist es psychologischer Horror. Ein bisschen Splatter ist auch mit dabei, ein bisschen Blut und subtiler Horror. So haben wir alle, wie ich auch festgestellt habe, eine unterschiedliche Auffassung, was einem denn Angst machen kann. Jetzt im Hinblick auf mich, ich bin Mutter und für mich sind zwischenmenschliche Beziehungen und wenn es zum Beispiel um Gewalt an Kindern geht oder Kinder irgendwie in Gefahr sind und bedroht sind, dann ist das für mich etwas sehr Grauenvolles, was vielleicht andere nicht so tangieren würde. Für andere ist es wieder etwas, was mit Ekel zu tun hat. Und so bedienen wir ein breites Spektrum und so schön, wie wir gesagt haben, bedienen wir mehrere Genres der Angst.
Dann kurz die Frage an die Mutter, weil wir hatten das in Ausgabe, ihr merkt schon, heute müsst ihr euch ganz viele Ausgaben aufschreiben. Das hatten wir in Ausgabe 164, dass Derek Meister, aka Mark Jansen, erzählt hat, der schreibt Krimis, dass die Kinder aus dem Kindergarten ihn nicht besuchen dürfen. Also seinen Sohn nicht besuchen dürfen, weil die sagen, der Vater schreibt Krimis. Wie ist denn das denn bei einer Horrormutter?
So weit ist es hier Gott sei Dank noch nicht gekommen. Allerdings wird man doch etwas stereotypisiert. Wenn ich dann erzähle, dass ich Geschichten schreibe und Autorin bin, wird sofort gleichgesetzt, dass ich Kinderbücher schreibe, was ja genau das Gegenteil ist. Bis jetzt ist es den anderen Eltern noch nicht negativ aufgestoßen. Allerdings wird dann doch schon mal der eine oder andere Scherz gerissen, warum ich dann zum Beispiel im Gartenhaus blaue Tonnen stehen habe oder eine Teichfolie rumliegt oder so etwas. Aber die meisten nehmen das mit Humor und bis jetzt hat noch keine Angst gehabt, dass den spielenden Kindern hier irgendwas passiert.
Bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das ja jetzt noch.
Wer weiß, mit der zweiten oder dritten Anthologie, es spitzt sich zu. Ja, ich sag mal, dass das Alter Ego ist ja Mann nicht selbst oder Frau nicht selbst. Und dementsprechend, wenn die Leute mich kennenlernen, wissen sie, ich bin eigentlich ganz lieb und harmlos und tob mich halt nur in meiner Fantasie aus.
Ist der Derek Meister auch, trotzdem?
Das ist eine gute Frage, warum das bei dem so ist.
Müssen wir mal fragen, ob die Kinder oder das Kind, ich weiß gar nicht, wie viele er hat, vom Sebastian Fitzek, ob die noch Besuch kriegen? Weil das fände ich schon, müsste man ja dann eigentlich gleichberechtigt dann sagen, dann dürfen die auch keinen Besuch kriegen.
Ich stell dir mal vor, was bei Stephen King los wäre.
Ja.
Da würde ja dann ständig irgendwie die Polizei mit Sondereinsatzkommandos vor der Tür stehen oder so. Also das darf man halt alles wirklich nicht so ernst nehmen. Also ich bin ja auch schon mal in einem Forum beschimpft worden. Wer Horror schreibt, der ist des Teufels Brut und so. Da kam jemand, der mit die Kirche ein bisschen zu ernst nimmt um die Ecke und wollte mir erzählen, dadurch, dass ich Horror schreibe, bin ich ein schlechter Mensch. Und das ist halt einfach faktisch nicht so. Das muss man halt irgendwie trennen können, die Person und die geschriebene Geschichte.
Genau, und es ist halt auch mal interessant, also sowieso mal allgemein, warum man Horror schreibt, warum schaut man sich Horrorfilme an, also diese Faszination des Grusels. Ich glaube ja einfach auch, dass man dadurch ganz viel kanalisiert. Also man kann ja nicht einfach sagen, jemand, der Horror schreibt, ist zum einen ist abgebrüht oder hat da Spaß dran. Also ich weiß, dass Stephen King ja beispielsweise sagt, dass sehr viele Geschichten bei ihm auch aus eigenen Ängsten entstanden sind. Also ich glaube auch viele, auch wir bestimmt, verarbeiten damit, indem wir Horrorgeschichten schreiben, unsere eigenen Ängste. Und wenn man das so betrachtet, ist das dann vielleicht auch wieder so ein Perspektivwechsel, der einen dann wieder ein bisschen besser dastehen lässt.
Die Motivation dahinter ist halt wirklich interessant. Warum schreibt man dann in dem Genre, in dem man schreibt? Und ich glaube auch im Hinblick jetzt auf die düstere Literatur, ja, wohin treibt man seine Protagonisten? Ich fand es immer zu langweilig teilweise und ich mag mich nicht langweilen und dementsprechend habe ich mich immer gefragt, was wäre wenn oder wie kann etwas noch schlimmer werden? Und ich glaube, jeder, der interessiert ist, der möchte wissen, wie es weitergeht. Na, und man kennt es ja selbst, es baut sich etwas auf, eine Spannung, und man möchte einfach wissen, was passiert danach. Und wenn es dann halt immer schlimmer wird und schlimmer, kriegt man zwar Mitleid, aber man kann die Augen nicht abwenden. Man muss es wissen. Und so kann ich jetzt für mich sagen, ist das auch in meinem kreativen Schaffen so, dass ich einfach irgendwie ans Limit gehen will. Auch vielleicht, weil es im Normalleben halt nicht möglich ist.
Ja. Und man kann natürlich bei Horrorgeschichten einfach im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, realen Geschichten, Krimis, Thriller, die wir auch alle drei gerne mögen, noch einen Schritt weiter gehen, indem man fantastische Elemente herbeiführt. Das heißt, etwas, womit man nicht gerechnet hat, oder etwas, was wirklich sehr geheimnisvoll und mysteriös ist. Also kann nur immer wieder erzählen, mein Vater, der hat mir früher, als ich noch relativ jung war, Edgar Allan Poe vorgelesen. Vielleicht ist damit auch einiges bei mir ausgelöst worden. Und dieser Horror, der auch in Richtung Geisterhaus geht, dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt immer etwas sieht, sondern vielleicht läuft es wirklich nur über etwas, was man hört, oder über einen kalten Luftzug oder Geräusche, die einfach nicht erklärbar sind. Das ist für mich der eigentliche Horror. Ja, und das arbeite ich auch gerne in meinen Geschichten auf.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke und du das sagst, ist mir mal gerade bewusst geworden, ich glaube, das erste Buch, was ich wirklich aus voller Überzeugung selbst gelesen habe, war auch ein Horrorbuch, nämlich von Wolfgang Holbein, der Inquisitor. Und da sieht man, vielleicht hat einen das unterbewusst auch tatsächlich in die Richtung geprägt.
Ja, aber man kann ja auch mal überlegen, was ist jetzt schlimmer? Ja, so eher eine Horrorgeschichte mit fantastischen Elementen, die so ein bisschen von der Realität abdriftet. Oder halt eben ein Thriller mit oder ein Krimi mit einem Mörder, der ganz schlimme Sachen tut, die aber auch auf realen Begebenheiten zum Beispiel basieren. Also da finde ich die realen Sachen manchmal sogar schlimmer und vor allem auch näher an mir selber dran als die Dinge mit den fantastischen Elementen. Ich neige zwar auch dazu, psychologische Horror zu schreiben mit manchmal auch weniger fantastischen Elementen, aber es gibt Thriller, die ich wirklich schon beiseite legen musste. Die haben dann ein paar Tage da gelegen, weil ich durchatmen musste, weil die mir zu sehr ans Eingemachte gingen. Das war mir dann schon zu viel. Dann nehme ich mir lieber hier Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere. Ja, das lässt sich super durchlesen und ist auch super gruselig, aber das tut mir dann nicht so in der Seele weh.
Wo gruselt's denn die Horrorautorinnen?
Ich fand von Chris Carter zum Beispiel Der Knochenbrecher, wenn ich mich recht entsinne, war das der Titel. Das Buch fand ich schon harter Tobak. Also das war mit keinerlei fantastischen Elementen und da ging es wirklich ans Eingemachte. Und da auch gerade Frauen die Opfer waren, das war für mich schon ein, also ich habe durchgelesen, aber danach habe ich mir auch gedacht, sehr gut, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Das war mir zu viel des Guten.
Also wenn es um eine Alltagssituation geht, jetzt mal ab so von Büchern oder Filmen, die man sieht, also gibt es tatsächlich, es wissen die Mädels ja, also wisst ihr ja, wenn mein Freund auf Geschäftsreise ist und ich mit meinem Hund hier sitze, also ich habe einen 40 Kilo schweren Ritschbeck, der macht da immer so ein Spielchen mit mir, der guckt mich an. Und vielleicht kennen das auch einige Hundebesitzer unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann guckt der so ganz geschmeidig an mir vorbei und fixiert einen Punkt hinter mir, als ob hinter mir jemand stehen würde. Und das macht er wirklich nur, wenn mein Freund unterwegs ist. Natürlich, wenn es dunkel ist abends, und das ist so eine Situation, da läuft mir wirklich eine Gänsehaut über den Rücken und ich sage dann immer zu meinem Hund, jetzt hör mal auf damit. Es gibt schon, also ich bin schon sehr ängstlich, ja, also gerade so mit Dunkelheit und ja, dann muss man ja nachts auch noch mit dem Hund raus und dann bewegt sich hier und da was. Also da würde eigentlich keiner glauben, dass ich Horrorgeschichten schreibe, aber wie gesagt, ich glaube, man verarbeitet dadurch auch eine Menge.
Wo du das sagst. Ich mag zum Beispiel keine offenen Schranktüren im Schlafzimmer. Ich mag auch keine spiegelnden Oberflächen im Schlafzimmer oder so. Da kriege ich auch eine Krise und da macht sich auch mein Mann regelmäßig drüber lustig. So, wenn du heute nicht brav bist, dann lasse ich heute Abend vom Kleiderschrank die Tür offen. Und ich dann auch sage so, ah, bitte, ja. aber das mit dem Hund kenne ich auch. Und ich hatte mal eine Szene, ich habe hier so einen Schäferhund-Mischling, also auch nicht gerade klein. Und der kam irgendwann wie von der Tarantel gestochen, auf die Couch gesprungen und hat hinten die Couchlehne angestarrt und fixiert und ist immer näher dran. Und ich dachte, und ich saß auf der Couch und ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ja. Und da saß einfach nur eine Stinkwanze auf der anderen Seite der Couch. Lene. Und die hat er gerochen. Aber es hat einen Moment gedauert, bis die sich gezeigt hat und ich dann wusste so, alles klar, gut, es war jetzt kein Geist in der Wand oder sowas. Aber Tiere, das mit Tieren ist schon wirklich manchmal schwierig. Ja.
Und das erinnert mich total an Poltergeist. Da gibt es ja auch eine Szene relativ am Anfang, dass der Hund im Prinzip vor der weißen Wand Männchen macht, ja, obwohl da niemand ist. Und das fand ich schon damals, als ich Poltergeist gesehen habe, einfach ultra gruselig. Und ich glaube, deswegen springe ich auch so darauf an, wenn mein Hund hier sowas abzieht. Er macht zwar kein Männchen, aber tut ja wirklich so, als ob er da was sieht. Vielleicht sieht er auch irgendwas. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es könnte ja sogar sein, er sieht dort was, sagen wir mal, hinter mir steht ein Geist. Stellt sich ja einfach die Frage, meint dieser Geist, ist denn böse mit mir? Vielleicht ist er ja auch da, um auf mich aufzupassen. Und das finde ich ja gerade auch so das Faszinierende. Es gibt ja durchaus auch Gruselgeschichten, bei denen es dann am Ende eine Wendung gibt. Ja, und es sich dann herausstellt, dass die Motivation bei auf der anderen Seite gar nicht bösartig ist. Ja, also bestes Beispiel aus den Klassikern ist ja das Gespenst von Canterville. Ja, das einfach nur erlöst werden möchte und auf der Suche ist nach jemandem, der sozusagen den Fluch bricht. Also das finde ich halt auch an Horror- und Gruselgeschichten faszinierend, das zu ergründen, was dahinter steckt.
Also ich muss sagen, ich bin bei diesen paranormalen Geschichten wirklich raus, auch bei Filmen oder bei Büchern. Das kann ich mir gar nicht geben, weil das kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. Also nachdem du jetzt Poltergeist erwähnt hast, das hatte ich, lass mich, keine Ahnung, 9 Jahre alt gewesen sein. Ich habe wirklich 2 Tage nicht geschlafen. Ich habe es damals im Urlaub geguckt, ich werde es nicht vergessen. Ich konnte 2 Tage nicht schlafen. Und habe mir damals geschworen, dass ich sowas nicht mehr gucken werde. Und das habe ich auch wirklich durchgezogen, weil würde ich mit Angstzuständen im Bett liegen und könnte, glaube ich, nie wieder ein Auge zumachen, wenn ich mir dahingehend Geschichte, ob nun geschrieben oder in Bildern, angucken würde. Oh, nein, danke.
Ja, und dann fing ja damals noch eine ganz andere Ära an, nämlich Blair Witch Project.
Oh Gott.
Was dann ja auch so nochmal eine ganz andere Stufe war, wo man ja noch die ganze Vorgeschichte hatte. Das Marketing war ja super. Ja, so, wir haben reale Filmmitschnitte und sowas und so weiter und so fort. Und das war ja auch schon mal eine ganz andere Nummer.
Also der in der Jugend die 5 Freunde von Enid Blyton gelesen hat, sitzt hier gerade still und schweigsam.
Ich habe die auch gelesen. Alle.
Und warum bist du denn Horrorautorin geworden und Horrorleserin? Ich lese
immer.
Weil
mein Vater mir immer zwischendurch Edgar Allan Poe vorgelesen hat.
Was kriegen die Kinder denn vorgelesen?
Ja, das ist irgendwann ging der Lesestoff aus. Das war noch außerhalb des Zeitalters des Internets und dann war halt Edgar Allan Poe. Nein, also ich fand das toll. Also ich ich komme da aus einer etwas speziellen Familie. Da spielt so das Thema Grusel und Horror, hat da schon immer eine große Rolle gespielt. Und das ist einfach, also die Klassiker, ne? Und da wurde ich sehr früh rangeführt, aber da bin ich sehr dankbar heute für.
Wir gruseln uns ja auch gerne, also so ist es ja nicht. Ne? Man muss da halt einfach so ein Typ für sein und es gibt in der Hinsicht gibt es ja viele verschiedene Ansätze, dieses Thema zu erklären und das ist auch immer wieder Thema in Psychologiezeitschriften und sowas. Warum gruseln wir uns? Warum gucken wir gerne Horrorfilme? Und dann gibt es da die Sensation Seeker, die halt nach dem Nervenkitzel trachten. Dann gibt es Ansätze, die sogar sagen, Horrorfilme beruhigen uns und Menschen, die Horrorfilme gucken, sind ausgeglichener. Oder dass man auch schon. Ha? Hast du gerade gesagt, schon klar? ich sage ja, es gibt verschiedene Ansätze und ich gucke halt immer mal wieder, weil es mich natürlich auch interessiert. Ne? Und es gibt sogar Ansätze, die sagen, ja, das ist wie früher, wenn man ums Feuer herumgesessen hat, hat man sich halt eben brutale Geschichten aus der Jagd oder von der Jagd, von der letzten erzählt, um andere auch darauf unter den Nachwuchs darauf vorzubereiten, dass es halt eben auch blutig werden kann oder. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Ich bleibe dran. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Also nur zur Info, meine Kinder dürfen unsere Geschichten nicht lesen. Mein Großer, der ist immer ganz neugierig. Ich habe eine Geschichte aus dem Buch freigegeben, Nadine, dein Maskenball. Das ist die einzige Geschichte, die gelesen werden darf. Alle anderen sind tabu für meine Kids noch.
Wie alt ist denn der Große?
8. Also noch sehr früh. Aber der ist natürlich neugierig, was die Mama so macht.
Ich wollte gerade sagen, die beiden sind ja auch noch relativ klein. In dem Alter hat mir E.T. eine Heidenangst eingejagt. Also
ich sag dazu jetzt nichts, aber ich bin raus. Nein, also ich weiß noch, dass mein Vater und meine Mutter, die haben mich früher, da hatten wir noch keinen Videorekorder. Also ich bin ja schon ein paar Jährchen alt. Die haben mich nachts geweckt, das war der Deal, ich gehe früh schlafen und die wecken mich rechtzeitig, wenn Tanz der Vampire kommt. Und das haben wir richtig zelebriert. Also wir haben vorher Knoblauch geschnitten, dass wir nicht von den Vampiren geholt werden und dann durfte ich das mit denen gucken. Also wie gesagt, die haben natürlich jetzt, das hört sich so schlimm an, aber die haben natürlich darauf geachtet, dass es mir damit gut geht und ich habe das auch eingefordert. Ich wollte das ja und das war schon jetzt so, dass ich da keinen Schaden von getragen habe. Das war für mich das allergrößte Event, ja. Ich habe dann ganz oft gesagt, bitte weckt mich rechtzeitig. Ja.
Ich habe die Erklärung gefunden. Jasmin ist in Wolfsburg aufgewachsen.
Ja, und? Da gab es nicht so viel, genau. Da gab es nur Autos und keine Videorekorder. Da musste man Tanz der Vampire gucken um 12 Uhr nachts.
Damals gab es noch kein Outlet, also sprich.
Ja, genau.
Da war es dann nur zum Gruseln.
Richtig. Gruß an alle Wolfsburger.
Ich bin gerne in Wolfsburg, das nur nebenbei. Aber alle Fußballfans oder so die Traditionsfans werden gerade gejubelt haben bei dem Spruch von wegen Wolfsburg. Komm, dann erzähl jetzt auch die Geschichte, warum du weggegangen bist aus Wolfsburg. Das hat nun nichts mit Horror zu tun, sondern mit Punk.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich ein bisschen verspätet. Warum bin ich aus Wolfsburg weggegangen? Also ich wollte in die große, weite Welt. Damals, die Wolfsburger Hörer kennen es wahrscheinlich, gab es eigentlich nicht viel mehr als den Kaufhof und ein bisschen Innenstadt. Und Weggehen bin ich immer nach Braunschweig gefahren mit meinen Freunden. Mehr gab es da eigentlich nicht. Und mein Herz hat tatsächlich für Punk geschlagen oder Metal. Ganz vorne dabei die Toten Hosen. Damals war es so, dass mein Abi-Jahrgang mir zum 18. Geburtstag ein Wochenende geschenkt hat nach Düsseldorf. Zwar nicht zu einem Konzert leider, aber einfach, um mal nach Düsseldorf zu fahren. Und da bin ich dann damals mit einer Freundin hingefahren und habe mich echt in diese Stadt verliebt. Also ich dachte, das ist ja super, super cool. Die Leute sind toll drauf. Weiß nicht, mir hat die Atmosphäre gut gefallen. Und das hat mich nie losgelassen. Ich habe in den folgenden Jahren viele andere Städte kennengelernt, aber habe das niemals aus dem Kopf bekommen. Und tatsächlich habe ich dann mit 37 mein Köfferchen gepackt und bin von Göttingen, da habe ich dann da gelebt. Also ich habe auch 15 Jahre in Göttingen gelebt. Habe ich meinen Koffer gepackt und bin dann ab nach Düsseldorf und habe mir da eine neue Stelle gesucht zum Arbeiten und wohne jetzt direkt vor dem Tor, sozusagen Ratingen, bezeichnet man als das Tor von Düsseldorf, und bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und schuld sind natürlich eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, die Toten Hosen, dass ich jetzt hier sitze.
Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die findet ihr nicht auf der Homepage von risingwriters.club. Welche Geschichte, Nadine, finden wir denn über dich da nicht?
Dass ich nicht nur ein kleiner Stephen King-Fan bin, sondern das schon ausartet etwas. Also mein Mann, der würde jetzt vermutlich hier stehen, ja, etwas, ist klar. Also ich habe mittlerweile 140, 160 Bücher nur von Stephen King in verschiedenen Fassungen, in deutscher Sprache so ziemlich alle. Ich habe auch so ziemlich fast alle so Bücher über Stephen King, also nicht nur von Stephen King, die es im deutschen Markt gibt. Ich habe einige amerikanische Erstausgaben, britische Erstausgaben. Ich habe Special Editions von Cemetery Dance. Das ist so ein ganz spezieller Verlag aus den USA. Also ich importiere mir auch Bücher für relativ viel Geld aus den USA. Und jedes neue Buch wird immer in mindestens drei Fassungen gekauft, nämlich dem deutschen, dem US-amerikanischen und dem britischen, der britischen Ausgabe. Also ich würde es schon fast so ein bisschen als Spleen bezeichnen vielleicht. Also das steht nicht auf der Website.
Sarah, was hat sie jetzt verschwiegen, was da noch nicht steht?
Also das mit Stephen King ist tatsächlich wirklich ein großer Teil von Nadines Leben. Wir kriegen immer wieder Nachrichten mit neuen Erstausgaben. Oh, und schaut mal, das würde ich mir so gerne kaufen. Ja, und was Nadine ausgelassen hat, ist ihre große Liebe zu ihrem Hund. Nadine und Leo, so heißt der Hund, oder Herr Wauzart, wie man ihn auch bei uns nennt, sind ganz oft zusammen spazieren. Und das ist Nadines liebste Zeit, in der sie uns dann Nachrichten hinterlässt. Und unsere Männer nennen das auch schon ganz lieb den Podcast, weil wir uns doch am Tag so einige Nachrichten hin und her schicken und wir somit eigentlich trotz der Distanz komplett involviert sind in die Leben der anderen.
Das war jetzt ja harmlos. Jasmin, gibt's irgendwas über Sarah, was weniger harmlos ist?
Oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Irgendwas über Sarah, da war ich jetzt nicht gefasst drauf. hätte ich aber sein müssen eigentlich. Ne? Sarah, hilf mir mal.
Ja, ich glaube dafür, in Anführungszeichen, dass ich ja doch ein etwas spießbürgerliches Leben führe mit Haus und Kindern, würde ich mal sagen, die Art, was ich dann doch für Hobbys habe, die nicht ganz so ladylike sind. Zum Beispiel bin ich ja ziemlich sportlich. Hebe Gewichte, bin sehr oft im Fitnessstudio, habe sehr lange Inline-Hockey gespielt, also auch richtig mit Bodychecks und ich hätte schon fast gesagt Krankenhausaufenthalten wegen geplatzter Lippen oder fast aufgeschlitzter Hälse, wenn da mal so ein Schläger hängen geblieben ist. Und ich bin ein sehr kreativer und spontaner Typ. So habe ich im Laufe meines Lebens eigentlich schon mehrfach meine Berufswahl gewechselt. Ich probiere halt gerne neue Sachen aus. Ich kann im kreativen Bereich mit Torten dienen, aber nicht nur normalen Torten. Also ich schnitze 3D-Torten. Ich hatte ein kleines Catering-Unternehmen über mehrere Jahre. Habe davor einen Abschluss in Außenwirtschaft gemacht, mein Bachelor. Jetzt habe ich mich wieder in der Uni eingeschrieben, fange mit einem Master an. Davor war ich auch lange Zeit selbstständig in einem unbekannten Bereich, was das Produkt an sich angeht, nämlich Kaffee. Jeder trinkt Kaffee, aber die Art mit dem Zugang, was ich zum Kaffee hatte, ist da doch nicht alltäglich. Ich habe über mehrere Jahre Kaffeemaschinen verkauft, habe meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Mein Mann hat sehr lange im Kaffee-Business gearbeitet, also wir sind ja eigentlich die Kaffee-Familie sehr lange gewesen. Und so hat sich mein Leben irgendwie bis hierhin durchgeschlängelt, bis ich mir gedacht habe, ach, was kann ich denn nochmal machen, was ich nicht gemacht habe? Ja, ich werde mal Autorin. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben. Und so sitzen wir jetzt hier.
Und das mit der Spontanität kann ich beschreiben. Ich sage nur Berlin. Und Sarah lacht schon. Und ich habe ganz unbedarft gesagt, weil ich liebe Lichterketten, ja. Also ich liebe Lichterketten. Wenn ich irgendwo Lichterketten sehe, man kann alles schön machen mit Lichterketten. Und dann bin ich mit Sarah in unser Hotel gegangen. Nadine hat mit einer anderen Autorin, die war woanders untergebracht, und auf dem Weg dahin, wir sind zu Fuß gegangen, habe ich gesagt, ah, Sarah, guck mal, da hinten hängt eine Lichterkette. Ja, von dieser Lichterkette aus, da kam auch laute Musik her, und Sarah hat dann gesagt, ja komm, lass mal gucken. Wir mussten eigentlich früh ins Bett, weil der Messetag am nächsten Morgen wieder früh startete, aber ja, 5 Minuten später standen wir mit einem Bier in der Hand auf der Tanzfläche, und das war cool, es war ein cooler Abend. Es war echt witzig, wäre schöner gewesen noch, wenn Nadine noch mit dabei gewesen wäre, aber da haben wir noch mal für eine Stunde kurz ein bisschen getanzt.
Ja, nicht zu vergessen, die kilogrammschwere Geldkassette, die ich dabei hatte, in einer Tüte, einfach in so einem Stoffbeutel um die Schulter gehängt, die klimperte, und dann haben wir zwei auf der Tanzfläche klimpernd zum Geld einfach getanzt, und es war total lustig, und da haben wir auch gleich schon wieder Autorengeschichten gesponnen, wie das Ganze abläuft, und haben sofort angefangen, irgendwelche Horrorgeschichten aus dem Abend zu machen, und ein bisschen was zwischen Hangover und Stephen King, und es war total lustig, und haben wir gleich gesagt, so, darüber müssen wir auch noch mal eine Kurzgeschichte schreiben, wie der Abend hätte alternativ enden können, irgendwo mit einer Leiche oder zumindest ein bisschen Blut an der Kleidung.
Das war aber keiner der Abende, an denen du dich dann morgens um 4:45 an den Schreibtisch gesetzt hast, Jasmin.
Nein, definitiv nicht. Aber tatsächlich, das mache ich sonst. Also meine kreative Energie fließt morgens am besten. Und darauf bin ich ja nicht nur angewiesen, wenn ich Geschichten schreibe, sondern auch für meine Arbeit. Also ich bin auch Werbetexterin, und bei mir klingelt der Wecker 4:45. Dann schleppe ich mich sozusagen ins Wohnzimmer, lass kurz den Hund raus, und dann geht's ab mit einem frischen Kaffee an den Schreibtisch, und dann wird geschrieben. Und das funktioniert für mich super, weil ich weiß, dass das viele verrückt finden, der Morgen einfach eine unglaubliche Ruhe hat um diese Zeit. Also es ruft dich keiner an, alle schlafen, selbst der Hund ist froh, wenn er noch mal ein bisschen dösen kann. Und das ist die ruhigste Zeit, die ich habe, die mir zur Verfügung steht. Und tatsächlich treffe ich mich auch ab und zu mit einer anderen Autorin. Wir schalten uns dann sozusagen auf mit so einem Live-Call. Und ab und zu stößt auch jemand aus dieser Runde mit dazu. Die liebe Sarah schaltet sich ab und zu auch mit dazu.
Ja, ich gelobe Besserung. Also eine Zeit lang war das wirklich häufig und mein Gott, was war ich produktiv, aber um allen gerecht zu werden und vor allen Dingen auf mein Schlafpensum zu kommen, ja, schaffe ich das dann immer nicht. Dann wird eins der Kinder krank oder beide und dann hat man eine kurze Nacht und dann funktioniert das schon nicht mehr mit dem frühen Aufstehen. Aber ja, wenn ich dann mal dabei bin, dann kommt bei mir zumindest echt was rum und da, ja. Also ich gelobe Besserung. Morgen um 5 Uhr
jetzt.
Dann kriegen wir das hin. Oh, ja.
Nadine schweigt.
Ich werde dazu auch nichts sagen. Das ist definitiv nicht meine Zeit. Da drehe ich mich noch 3, 4, 5 Mal um und schnarche noch eine Runde vor mich hin.
Warum? Doch, 4:15 ist doch eine coole Zeit zum Aufstehen, gerade so im Winter, wenn es düster ist und neblig und überhaupt. Jetzt habe ich ja allen vorneweg hier so eine Triggerwarnung verschickt für den zweiten Teil. Wir machen jetzt ein Vorwort und dann wird's gleich. Das ist auch cool, ne? So einen Cliffhanger so zu machen. Und dann wird's gleich richtig gruselig, so von wegen, wenn ihr denn wirklich gruseln wollt.
Tretet ein in die Welt der Kurzgeschichten. Kurzgeschichten sind Wortgebilde, die nur darauf warten, Besitz von einem Teil eurer Seele zu ergreifen. Sie sind anders als andere Textsorten. Sie geben euch eine Kostprobe, pflanzen fantastische Ideen in euer Vorstellungsvermögen, doch was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Wir stellen unsere Figuren auf das Parkett eurer Bühne, geben ihnen einen Namen, eine Stimme und ein Leben, in das ihr einen kurzen Blick riskieren dürft. Mit dem ersten Satz öffnet sich der Vorhang und ihr seid mitten im Geschehen. Es überrumpelt euch, nur um euch einige Seiten später mit dem Echo unserer Geschichten allein zu lassen. Es ist ein Abenteuer der etwas anderen Art. Nehmt die Hand, die wir euch reichen. Tretet ein in unser schauriges Kabinett und werdet Teil des Ensembles.
Wieder beim Thema, was macht mir Angst? Thema Familie. Wie ist das in der Familie, wenn jemand stirbt oder Leute wieder zusammenkommen? Wie wird das Ganze wahrgenommen? Was ist man bereit zu tun, um seine Familie zu beschützen? Und die mag ich eigentlich sehr gerne. Und wie gesagt, sie ist mal irgendwie etwas anderes. Also es ist keine Geschichte, die man liest und man denkt, okay, jetzt könnte das oder das passieren, weil es einfach was ganz anderes sein wird, was passiert.
Du hast auch mal Marketing gemacht, oder?
Ja, wie kommst du darauf? Ja, also ich hatte
einfach nur so.
Ja, also tatsächlich, wie ich schon sagte, ich habe lange in der Verkaufsförderung gearbeitet während meines Studiums und habe auch den Schwerpunkt Marketing und jetzt auch mein Studium ist auch Marketing und Innovationsmanagement, ja.
Hat man jetzt gar nicht gemerkt, so, weil du irgendwie was zur Geschichte erzählen solltest und gar nichts erzählt hast.
Tja, vielleicht sollte ich doch noch mal in die Politik gehen. Wer weiß, was danach an der Reihe ist. Ja, natürlich kann man noch ein bisschen in Detail gehen. Ich formuliere es mal so, auch in den Triggerwarnungen geht es ja um Kriegshandlungen. Wenn ich das Ganze jetzt umreißen würde, geht es, der Protagonist Vincent reist in seine alte Heimat zurück, um seine Frau zu beerdigen. Wobei man dann während des Lesens feststellt, dass Vincent kaum gealtert ist. Und die Szene beginnt auf einem Friedhof. Wie gesagt, er ist auf der Beerdigung seiner heißgeliebten Frau und steht plötzlich vor seinem eigenen Grabstein. So, und dann passiert etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Er begegnet einer Person, von der er nicht wusste, dass es sie gibt und wird somit in eine Situation gebracht, wo er sich zwischen seiner Familie und seinem langjährigen Gefährten entscheiden muss. dann wird das Ganze auch mit der Hintergrundgeschichte, warum er jetzt der ist, der er ist, aufgearbeitet. Und da gehe ich doch einige Jahrzehnte zurück. Das Ganze spielt eigentlich in der Grundgeschichte während des Zweiten Weltkrieges oder kurz davor. Und ja, also sind da auch so kleine Zeitsprünge drinne. Und ich sag mal, die Art zum Beispiel, wie ich das dann beschreibe, wie er vom Schützengraben Lazarett bis hin zur Hetzjagd durch die deutschen Soldaten zu einem Ort kommt, der sein Leben für immer verändern wird. Und da schließe ich mich auch Jasmin an. Solche Geschichten sind schon etwas anspruchsvoller, da man natürlich viel recherchieren muss und man möchte auch versuchen, wenn es fantastische Elemente beinhaltet, das Ganze trotzdem richtig darzustellen. Das heißt, man sucht sich die Orte raus, die richtigen Bezeichnungen der Waffen, wie sahen die Klamotten der Soldaten aus, und das kostet alles Zeit, aber macht halt nochmal den kleinen Unterschied. Ne? Diese Details sind das, was die Geschichte wirklich zum Leben erweckt und glaubhaft macht. Und ja, so begleiten wir den armen Vincent von seinem Leben, was er schon jetzt seit mehreren Jahrzehnten führt, zu seinen, ja, vielleicht letzten Tagen oder nicht. Wir werden es erfahren oder auch nicht. Lesen Sie die Geschichte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und dann werden Sie es herausfinden.
So, und es gibt tatsächlich zu allen Geschichten, Sarah hat es gerade angesprochen, gibt es dann eine Triggerwarnung. Und Achtung, ich lese euch jetzt eine vor und dann gibt es danach die Geschichte. Ich bring dich heim. Kindermord, Mord, Entführung, geistige Störung, Blut. Wer hat das geschrieben?
Das war ich.
Ach. Jutta.
Ich werde es aber auch nur ein wenig die Geschichte anteasern, also anfangen. Und sie darf dann gerne eigenständig entdeckt werden. Und ich bin jetzt auch nicht so der König im Vorlesen, das sag ich gleich. Also, er fühlte sich jeden Tag schlechter. Jeder Tag, der verging, war für ihn eine weitere Qual. Aufstehen war schlimm, aber Einschlafen war noch viel schlimmer. Was ihn nachts erwartete, war immer dasselbe. Immer das gleiche Gesicht, immer das gleiche Gefühl. Er hatte versucht, sich von der realen Welt abzulenken und tauchte in die digitale Welt ein. Dort chattete er nächtelang, um dem Schlaf zu entgehen. Aber es funktionierte nicht. Irgendwann holte ihn der süße Schlaf, der schon lange nicht mehr süß war, sondern bitter, und der allnächtliche Traum kehrte zurück. Jede Nacht. Er wollte ihn nicht mehr träumen, hatte aber auch Angst vor dem, was er machen musste, um ihn zu beenden. Der Schatten, der ihn jede Nacht heimsuchte und ihn quälte, war sein eigener. Dies hatte er vor kurzem herausgefunden, als er mit einer jungen Frau in einem Chat gesprochen hatte. Sie beschäftigte sich mit Traumdeutung. Seine Berichte über diesen Schatten waren sehr ausführlich, schließlich verfolgte er ihn seit Jahren. Die junge Frau meinte, der einzige Weg, diesen Schatten aus seinen Träumen zu verbannen, war, sich selbst zu begegnen und die Taten der Vergangenheit erneut zu durchleben. Er wollte das nicht, auf keinen Fall, aber er wollte auch seine Träume nicht mehr mit dem Schatten teilen. Also schmiedete er einen Plan. Tada!
Und dafür hat er sich ein Klappspatenmesser und Abdeckfolie gekauft. Das spoilere ich noch hinten drauf nach.
Und das Mädchen hat er auch noch mitgenommen hier.
Das Ganze könnt ihr, also die ihr hier zuhört oder die ihr jetzt immer noch zuhört, das könnt ihr, wenn euch das zu gruselig ist zu lesen, das könnt ihr jetzt seit kurzem auch tatsächlich hören. Richtig hören.
Richtig. Denn es gibt auch zu unserem Buch jetzt ein Hörbuch. Und wir sind sehr stolz darauf, denn wir durften das mit dem großartigen Matthias Grimm zusammen ausarbeiten. Und er hat uns auch auf der Buch Berlin begleitet und hat auch dort eine Live-Lesung zusammen mit Sarah gehalten. Das war wirklich super. Und wir möchten nochmal erwähnen, es war Matthias Grimm, der unser Buch vertont hat. Und das gefällt uns sehr und wir sind da auch sehr stolz drauf. Und kann man sich jetzt überall anhören.
Erzählt ein bisschen über ihn. Wer ist Matthias Grimm? Wie habt ihr den kennengelernt? Und so weiter und so fort.
Ja, also der Kontakt zwischen Matthias und uns ist dadurch entstanden, dass unsere liebe Nadine ist ja wirklich sehr fleißig auf Instagram. Also ich in dem Zusammenhang oute ich jetzt einfach mal Sarah und mich als nicht so fleißig. Nadine, die hat ja wirklich immer alles im Blick bei Instagram. Und ist dort ins Gespräch gekommen mit Matthias. Und Nadine, korrigiere mich, aber ich glaube, Matthias hat uns angeschrieben, weil wir eine Zeit lang auf Instagram so Kürzesgeschichten veröffentlicht haben. Und er wollte gerne eine davon lesen. Und damit sind wir... Genau, und dann hat er mit Nadine geschrieben und so sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen und wir haben wirklich, oder das machen wir auch immer noch, regelmäßig Kürzesgeschichten auf Instagram veröffentlicht und davon hat er jetzt mittlerweile schon einige vertont und so sind wir wirklich immer mehr miteinander in Kontakt gekommen und eigentlich das Coolste war dann, da war dann absolut das Eis gebrochen, als wir eines unserer Schreibcamps in Hannover hatten, also uns da auch eingemietet hatten in einem kleinen Häuschen. Und er gesagt hat, also Mädels, ich bin hier eh gerade in der Republik unterwegs, ich komme euch einfach mal besuchen. Und dann ist er für ein, zwei Stündchen vorbeigekommen und wir haben uns wirklich live gesehen und uns kennengelernt, haben ein bisschen gequatscht und die Chemie hat sofort gestimmt zwischen uns. Und seitdem stehen wir mit ihm in Kontakt. Wir haben auch sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe mit ihm. Das ist auch ganz gut. Dann muss er sich unsere Podcasts nicht anhören, die wir untereinander uns schicken. Aber wir stehen da auch in Kontakt mit ihm und das ist wirklich super. Also es macht total Spaß mit Matthias. Wirklich auch so seine Entwicklung. Also er hat schon immer toll gelesen, aber man merkt jetzt einfach auch, er ist jetzt auch seit einigen Monaten hat sich selbstständig gemacht mit dem Thema Sprecher, nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Sprecher zum Beispiel für Dokumentation oder Filmtrailer und hat sich wirklich, hat da nochmal einen ganz großen Sprung gemacht und es war so wirklich original, als damals wir den Matthias kennengelernt haben, da habe ich zu den Mädels gesagt, wow, also aus dem wird, glaube ich, echt mal ein richtig großer. Wir müssen unbedingt den Kontakt zu ihm halten, weil und wir müssen uns beeilen mit unserem Buch, weil der ist irgendwann so berühmt, dann wird er das bestimmt nicht mehr einsprechen. Und ja, wir haben das Zeitfenster offensichtlich noch erwischt. Er hat unsere Anthologie eingelesen und natürlich hoffen wir aber auch, dass er auch für unsere zweite und dritte da noch bereit zu ist, aber ich bin der Überzeugung, ich bin ein großer Hörspielfreund und Hörspielfan, dass er da noch einiges vor sich hat.
Matthias mit einem T im Übrigen, wenn ihr ihn googeln wollt, ganz wichtig.
Da findet man auch einiges Gutes von ihm auf Instagram unter mg_thevoice. Das ist sein Künstlername.
Ich höre ja auch total gerne Hörbücher. Habe ich auch schon oft genug erzählt. Was ich halt so schick finde, ist dann, wenn du abends das E-Book zumachst und am nächsten Morgen dann das Hörbuch weiterhören kannst. Das ist so meine Faszination an Hörbüchern. Also unter anderem neben den tollen, vielen tollen Stimmen. Da waren ja auch schon mal oder sind ja immer auch mal wieder welche hier bei mir im Podcast. Was hat euch jetzt unabhängig davon, dass wenn es das eigene Kind ist und sei es das Horrorkind gereizt oder so besonders gemacht?
Also ich würde mal behaupten, die Initiative kam ganz eindeutig von Jasmin aus, wie sie sich ja schon gerade geoutet hat. Das war für sie eine ganz klare Vision. Also als wir unsere Pläne schmiedeten, eine gemeinsame Anthologie zu verfassen, war das gleich klar. Dann sagte Jasmin, nein, also wir brauchen unbedingt ein Hörbuch und ja. Und da hätte sie, glaube ich, auch keine Widerworte irgendwie geduldet. Und dementsprechend war das klar, dass das auch gemacht werden muss. Und da würde ich schon fast sagen, ja, wie das so mit dem Karma ist, kam das tatsächlich mit dem Matthias. Und wir waren uns alle so sympathisch. Und wir sagen auch immer die drei Engel für Matthias. Und der freut sich auch immer, wenn wir dann mal zusammen irgendwie was machen und uns da austauschen. Und das hat einfach gepasst. Ich würde mal behaupten, es fühlte sich einfach richtig an. Und es hat sich für mich persönlich auch bestätigt jetzt auf der Buch Berlin. Also Matthias und ich, ne, Matthias, so, wenn du das jetzt hörst, du weißt, also wir hatten eine ganz fantastische Zeit. Wir haben sehr viel zusammen gelacht, erlebt. Wir waren alle gemeinsam essen und haben wirklich viele tolle Stunden zusammen verbracht. Und ja, das sollte einfach so sein.
Ich glaube, das unterscheidet das vielleicht auch. Also nicht nur, wie wir drei zusammenarbeiten, sondern jetzt auch an dem Beispiel mit Matthias, dass man einfach, wenn man zusammen Spaß an einem Projekt hat und da mit ganz viel guter Laune rangeht, das Ergebnis in der Sekunde gar keine so große Rolle spielt. Also dass das dann ja trotzdem toll wird, steht außer Frage. Aber es ist mehr der Weg dorthin, ja, und nicht, wir sind ja alle jetzt keine, also wir haben schon unsere Ziele, unsere Visionen, aber wir sagen jetzt nicht, das muss morgen fertig werden und wir haben eine Deadline und jetzt müssen wir hier alle richtig reinhauen, sondern wir wollen das halt auch genießen, den Weg dorthin. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Stück weit auch so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis.
Und dass wir die Weltherrschaft an uns reißen wollen.
Psst, mindestens.
Bitte. So ein kleiner Insider. Wir haben dann damals wirklich angefangen rumzuspinnen, was wir denn alles machen wollen. Und es wurde immer mehr und mehr. Und dann sind wir einfach zu dem Ergebnis gekommen. Ja, Fazit, wir müssen die Weltherrschaft an uns reißen, um das alles zu verwirklichen, was wir denn so auf der Agenda stehen haben.
Wart ihr denn bei der Produktion dabei? Oder habt ihr Regie gemacht oder habt ihr ihn machen lassen?
Nee, der darf machen, tatsächlich. Also eine wirkliche Regie gibt es dazu jetzt nicht. Also das Einzige, was wir mit ihm abgesprochen haben, ist, wenn es dann kompliziert wurde in der Aussprache. Es gibt eine Geschichte von mir, da hat er schon, Matthias schon gesagt, Nadine, für deine nächsten Geschichten, tu mir bitte einen Gefallen. Mach's nicht so kompliziert für mich, ja. Weil dann halt auch Namen und Orte im Irischen halt angesiedelt waren und ich dann auch für manche Sachen irische Begriffe rausgesucht habe und der Matthias mir eine Nachricht nach der anderen geschickt hat. Wie wird das ausgesprochen? Wie wird das ausgesprochen? Such mal bitte das raus, wie das ausgesprochen wird. Und denk dran, das nächste Mal einfacher. Jawohl, Matthias. Also das haben wir uns jetzt hinter die Löffel geschrieben, dass man halt tatsächlich beim Schreiben auch schon so ein bisschen darauf achten kann, wenn man möchte, dass eben so ein Sprecher es nachher nicht so schwer hat. Ja.
Um den Bogen nach vorne zu schlagen, wie komme ich dann ran ans Hörbuch? Und da steht natürlich RWC drauf, oder? RWC.
Ja, du findest es unter Das Dunkle zwischen uns. Das ist der Titel und es ist auf allen bekannten Plattformen zu finden. Zum Beispiel Audible.
Und du findest auch das Logo von Matthias drauf, weil wir das ja gemeinschaftlich produziert haben.
Gibt es das auch für Freunde der Haptik?
Es gibt's nicht als CD oder ähnliches festes Material, sondern tatsächlich nur zum Download oder eben auf den jeweiligen Plattformen. Und ansonsten gibt es das Buch natürlich wie immer als Taschenbuch, als E-Book oder auch als schönes Hardcover. Einmal alles, bitte.
Guck mal, und so schlagen wir dann zum Bogen zum Rising Writers Club. Also, ich darf mich bedanken bei euch. Und wenn jetzt alle denken, ey, wir haben's. Nee, wir haben's noch nicht, weil das Geile ist ja auch, wenn du Self-Publisher hast, dann darfst du ja. Und ich darf gleich, beziehungsweise wir dürfen gleich eine Geschichte hören. Was hören wir von wem?
Ja, also ihr hört eine Geschichte von mir, von der Jasmin. Das ist die erste Geschichte des Buches und vielleicht auch der erste Teil eines Zweiteilers und heißt Sarggeflüster.
So, bevor wir dazu kommen, flüstere ich euch noch ein. Es war mir ein Vergnügen. Verzeiht mir, wenn ich despektierlich zwischendrin mal von Horrorfrauen gesprochen habe. Ich habe jetzt tatsächlich Lust, auch mal die dunkleren Seiten zu lesen. Danke euch.
Ah, ich danke dir auch vielmals für die tolle Einladung hier in der super netten Runde bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und gib gerne mal Feedback, was du von den dunklen Seiten hältst. Das hören wir gerne. Auch Anregungen, jederzeit.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr spannend, auch wenn wir drei uns untereinander kennen, kommen doch öfters auch mal wieder neue Themen oder auch Erinnerungen wieder zu Vorschein. Deswegen, das war toll und ich bin sehr gespannt, was du zu unserem Buch sagst.
Und dann auch noch von mir ein herzliches Danke für die Einladung, lieber Christian. Es war mir ein Vergnügen und auch wie immer mit meinen beiden Mädels. I love you. Es ist toll mit euch. Und ich freue mich sehr auch natürlich auf dein Feedback. Ich reihe mich mal ein. Und wer weiß, vielleicht bringen wir dich ja auf den Geschmack. Und spätestens zum zweiten Buch, bin ich mir sicher, werden wir uns noch mal bei dir hören.
Solange ihr mich nicht niedermetzelt, seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Und ich dann nicht irgendwo im Sarg liege und dieses Geflüster höre.
Nie wieder. Er spuckte einen Schwall Blut gegen das Holz, durch dessen Ritzen die letzten Sonnenstrahlen des Tages schimmerten. Die tiefen Wunden in seinem Zahnfleisch schmerzten. Doch einige Dinge schmerzten noch mehr. Nie wieder würde er die Sonne auf seiner Haut spüren, das Gaspedal seines alten Porsches durchdrücken oder in den Armen einer Frau liegen. Nie wieder glücklich sein. Seine Lippen zitterten haltlos und schlaff. Nicht einen Zahn hatte sie ihm gelassen. Henry starrte den Sargdeckel an und ignorierte das Wasser, das die Flut mit sich brachte und mit zunehmender Kraft gegen das Holz schwappte. Über ihm kreischten die Möwen. Und er roch den modrigen Schlamm des Wattenmeeres. Die Steine, mit denen sie die Lücken zwischen ihm und den Sargwänden gefüllt hatte, nahmen ihm die Luft zum Atmen, zerquetschten ihn, von außen wie von innen. Er schloss die Augen und sah Agathe vor sich, die Liebe seines Lebens und seine größte Schwachstelle. Hatte sie gelächelt, als sie den Deckel über ihm geschlossen und einen Nagel nach dem anderen eingeschlagen hatte? Auf dem Auge war ich wohl blind. Er lachte auf, als die nächste Welle an das Holz klatschte, verschluckte sich an seinem Blut, hustete und stieß mit dem Kopf gegen den Sargdeckel. Agathe, seine Frau, seine Mörderin. Er hatte immer gedacht, unbesiegbar zu sein. Niemand, wirklich niemand hätte ihm etwas anhaben können. Und wenn es dennoch jemand versucht hätte, könnte er es freilassen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Doch dieses Miststück hatte es geschafft, ihn auszutricksen. Das Holz unter ihm wurde nass und er hörte die feinen Rinnsale, die sein enges Gefängnis mit qualvoller Gemächlichkeit fluteten. Zum wiederholten Mal versuchte er sich zu bewegen, doch seine Arme und Beine hingen wie die nutzlosen Extremitäten einer kaputten Puppe an seinem Körper. Es muss der Kaffee gewesen sein, schoss es ihm durch den Kopf. Agathe hatte in der Küche seine Stiefel gebürstet. Die Tasse stand dampfend neben der aufgeschlagenen Zeitung auf seinem Platz. Er erinnerte sich, dass er sich über diese Geste gefreut hatte. Vielleicht hatten sie doch eine Chance, ihre Ehe zu retten. Seit Wochen ging sie ihm aus dem Weg, schlief unter dem Vorwand einer hartnäckigen Erkältung auf der Couch und führte leise Telefonate mit. Ja, mit wem überhaupt? Du bist spät dran, hatte sie gesagt, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken. Trink deinen Kaffee, solange er noch heiß ist. Gehorsam hatte er nach der Tasse gegriffen und getrunken. Der Kaffee hatte stark und bitter geschmeckt, so wie er es mochte. Plötzlich stand sie neben ihm und blickte ihm das erste Mal seit Wochen in die Augen. Ein Lächeln hatte ihre Lippen umspielt, welches er freudig erwiderte. Das war das Letzte, woran er sich erinnern konnte. Nun lag er hier, was sie ihm wohl gegeben hatte. Vielleicht Chloralhydrat oder Scopolamin? Er versuchte sich an den Geschmack des Kaffees zu erinnern. Scharf, das war es. Er hatte scharf geschmeckt, also Chloralhydrat. Woher sie es wohl hatte? Gegen seinen Willen empfand er Bewunderung für seine Frau. Wer hätte gedacht, dass er eines Tages mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden würde, ausgerechnet von ihr. Leider hatte sie ihm nicht genug gegeben, um ihm die Gnade der Bewusstlosigkeit zu schenken, während er ertrank. Sie hatte alles meisterhaft vorbereitet. Sogar an seine Zähne hatte sie gedacht. Noch dazu war diese Gegend menschenleer. Sie konnte den Sarg mitten ins Watt stellen, ihn entsorgen wie einen Sack Müll, und die Flut erledigte den Rest. Irgendwann würde ihn einer dieser kauzigen Hobby-Ornithologen finden, die sich ab und zu in diese Ödnis verirrten. Aber bis dahin hatten ihn das Salzwasser und die Krebse längst bis zur Unkenntlichkeit zerfressen. Warum nur hatte sie ihm das angetan? Er hatte sie stets auf Händen getragen, war für sie sogar in diesen dämlichen Leuchtturm ins karge Nirgendwo gezogen. Andererseits, wem wollte er etwas vormachen? Natürlich kannte er den Grund. Es gab nur eine Antwort. Die Kiste. Henry hatte schon immer geahnt, dass sie ihm eines Tages zum Verhängnis werden würde. Er war dumm gewesen, die Andenken aufzuheben. Aber warum in drei Teufels Namen hatte sie nicht die Polizei gerufen? Warum wollte sie ihn umbringen? Das weißt du ganz genau, flüsterte die leise Stimme des Monsters in seinem Hinterkopf. Wo Henry einen Käfig aus Verboten, gesellschaftskonformen Regeln und einem letzten Rest Menschlichkeit geschmiedet hatte. In diesem Käfig schlief das Monster die meiste Zeit und meldete sich nur, wenn es hungrig war und so laut wütete, dass Henrys Kopf kurz vorm Zerbersten stand. Die Gitterstäbe drückten von innen gegen die Schädeldecke und schnürten den notwendigen Sauerstoff für jeden klaren Gedanken ab. An Tagen wie diesen stieg Henry normalerweise in sein Auto und fuhr weit weg, um das Monster bei Einbruch der Dunkelheit rauszulassen, damit es sich austoben konnte, bis es schließlich erschöpft einschlief. »Wovon redest du?« zischte Henry. »Wenn Agathe die Kiste gefunden hat, weiß sie über Betty Bescheid. Was hatten wir doch gleich von ihr aufgehoben? Einen Ohrring?« Das Monster kicherte. »Betty«, murmelte Henry. Er erinnerte sich an ihr blondes Haar, wie ein Fächer auf dem schwarzen Asphalt ausgebreitet, und ihre meeresgrünen Augen, die ihn fassungslos anstarrten, während das Leben aus ihnen verschwand. Das Wasser plätscherte immer lauter durch die Ritzen des Sarges, und der Modergeruch der Algen umfing ihn wie ein Vorbote des Todes. »Die beiden waren seit ihrer Kindheit ein Herz und eine Seele«, sagte das Monster. Seine Stimme klang beschwingt, als ob es nicht auch um seine Existenz gehen würde. Was hatte es vor? »Agathe hatte oft keine Zeit für dich, weil sie sich lieber mit dieser Schlampe treffen wollte. Aber ich habe das für dich geregelt, nicht wahr, mein Freund?« »Du bist nicht mein Freund«, flüsterte Henry. »Oh doch, der Einzige, der dir bleibt.« Henrys Kleidung sog sich mit dem kalten Wasser voll, als ihm ein Gedanke durch den Kopf schoss. Sie konnte es nicht allein getan haben. Jemand hatte ihr bei seiner Ermordung geholfen. Feurige Wut loderte in ihm auf, während sich die Dunkelheit über den Sarg legte. »So ist es gut«, säuselte das Monster. »Fühle den Hass, lass ihn raus. Durch ihn werden wir überleben. Was redest du da? Ich befreie dich aus deinem Gefängnis, wenn du mich aus meinem befreist. Eine Hand wäscht die andere.« Das Monster kicherte. »Du kannst mich nicht befreien. Deinen Körper nicht, aber alles andere. Und mit meiner Kraft wirst du einer der mächtigsten Rachegeister des Äthers werden.« Henry blinzelte. Er halluzinierte. Es konnte nicht anders sein. Eine Nachwirkung des Betäubungsmittels. Also doch Skopolamin. Die Flut stieg unaufhaltsam. Er presste sein Gesicht dicht an den Sargdeckel, doch es war vergeblich. Das Salzwasser bahnte sich längs seinen Weg in Mund und Nase und brannte in den klaffenden Wunden. »Lass mich raus«, befahl das Monster nun lauter als zuvor. »Sonst kann ich dich nicht retten. Du wirst auf diesem kalten Meeresgrund verfaulen. Willst du das?«
Nein, gurgelte Henry. Dann sei kein Narr und öffne den Käfig, kreischte es und rüttelte an den Gitterstäben. Niemals. Du wirst mit mir sterben. Du bist doch an allem schuld. Ich bin schuld. Siehst du denn nicht, dass wir zusammengehören? Ich bin du und du bist ich. Das ist nicht wahr, stieß Henry mit letzter Kraft hervor, bevor ein Schwall Wasser in seinen Mund eindrang. Wenn du mich herauslässt, wirst du Agathe wiedersehen und es ihr heimzahlen können. Du kannst es beiden heimzahlen. Bestimmt liegt sie schon mit dem Neuen in eurem Ehebett und... Henry riss die Augen auf, als das Salzwasser seine Lunge flutete. Sein unbändiger Hass wurde hinaus ins Meer geschwemmt. Gemeinsam mit dem Versprechen, sich an Agathe und ihrem Helfer zu rächen. Mit letzter Kraft zertrümmerte er die Gittertür des Käfigs in seinem Kopf. Ein schrilles Lachen vermischte sich mit seinem Gurgeln und stieg in großen Luftblasen empor. Henry spürte, wie sich etwas von ihm löste. Das Monster krallte sich an die Schwingen seines Geistes, der sich durch die Holzritzen hindurchschlängelte und über dem Meer erhob. Sie ritten auf den hohen Wellen auf den einsamen Leuchtturm zu, dessen Umrisse sich aus dem Dunst des Signalfeuers schälten und ihnen den Weg wies. Nach Hause, zu Agathe. Er hatte einiges mit seiner Frau zu besprechen, auf seine Art oder auf die seines neuen Freundes. Der wusste schließlich am besten, was er in dieser Gestalt alles anstellen konnte. Und Henry würde ein aufmerksamer Schüler sein. Der über 50 Meter hohe Turm ragte vor ihnen in den Himmel, ein solider Rotguss, der einst sein Zuhause war. »Wir werden sie quälen«, sagte das Monster. »Und töten«, wisperte Henry, Auge um Auge, Zahn um Zahn. In der Wohnetage unter dem Signalraum flackerte schummriges Licht. Er sah die zwei Gestalten an dem kleinen Tisch, an dem er heute Morgen noch seine Zeitung gelesen hatte. Dann legte sich sein schwarzer Geist über das Signalfeuer und färbte es blutrot. Henry lächelte und bleckte die Reißzähne, die ihm das Monster geschenkt hatte. Agathe würde nie wieder Ruhe finden, weder im Leben noch im Tod. Nie wieder. Sarggeflüster von Jasmin Rugowski.
Und tschüss.
Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt.